Wir haben ja heute Erntedank-Gottesdienst und aus diesem Grund möchte ich mit uns einen Text gemeinsam aufschlagen aus dem 65. Psalm. Psalm 65 lese ich mit uns gemeinsam von Vers 10 bis zu dem 14. Vers. Von Vers 10 bis zu dem 14. Vers, Psalm 65, von Vers 10 bis Vers 14. Ein Psalm von dem David ist es. Und da sagt er, ich lese ab Vers 10 vor, Psalm 65, Vers 10. Du, und damit meint er den Herrn, den lebendigen Gott, du suchst das Land heim und bewässerst es und machst es sehr reich. Der Strom Gottes hat Wasser in Fülle. Du lässt ihr Getreide gut geraten, denn so bereitest du das Land zu. Du tränkst seine Furchen und feuchtest seine Schollen. Mit Regenschauern machst du es weich und segnest sein Gewächs. Du krönst das Jahr mit deiner Güte. Und deine Fußstapfen triefen von Fett. Es triefen Auen in der Steppe und mit Jubel gürten sich die Hügel. Die Weiden kleiden sich mit Schafen und die Täler bedecken sich mit Korn. Sie jauchzen, ja, sie singen. Ich möchte am Anfang noch kurz mit uns gemeinsam still werden und beten. Herr, wir wollen dir danken dafür, dass wir von uns weg hin zu dir blicken dürfen, von unseren Worten zu deinem Wort kommen können. Du erinnerst uns an dein Wirken und an deine Ernte. Wir leben von deinem Wirken und von deiner Ernte. Und doch wollen wir uns heute Morgen noch einmal dies betrachten und wir bitten dich, dass du uns hilfst dazu, es zu verstehen und zu hören und ganz neu uns darüber Gedanken zu machen, was du wirkst und wie du es tust und was dabei herauskommt. O Herr, hilf uns und lass dein Angesicht über uns leuchten. Schenke Gnade zum Hören, aber auch zum Reden. Amen. Ja, wir können die Fenster wieder schließen. Und während ihr das tut, kann ich euch unseren Text nochmal vorlesen. Es ist ja nicht ein langer Text. Und weil es ein besonderer Text ist und wir ihn wahrscheinlich gar nicht so oft hören, möchte ich ihn uns gerne noch einmal lesen. Ihr dürft ganz einfach mit zuhören oder auch mit aufschlagen, wie immer ihr es wollt. Ab Vers 10, dort heißt es, du suchst das Land heim und bewässerst es und machst es sehr reich. Der Strom Gottes hat Wasser in Fülle. Du lässt ihr Getreide gut geraten, denn so bereitest du das Land zu. Du tränkst seine Furchen, feuchtest seine Schollen, mit Regenschauern machst du es weich und segnest sein Gewächs. Du krönst das Jahr mit deiner Güte und deine Fußstapfen triefen von Fett. Es triefen Auen in der Steppe und mit Jubel gürten sich die Hügel. Die Weiden kleiden sich mit Schafen und die Täler bedecken sich mit Korn. Sie jauchzen, ja, sie singen. David blickt auf die Fußstapfen des Herrn und seinen Segen. Und das wollen wir heute Morgen auch tun. Wir wollen mit David auf die Fußstapfen oder auf die Spuren des Herrn blicken. Dieses Wort, was hier mit Fußstapfen übersetzt wird, kann man auch mit den Spuren übersetzen, mit Spur. Was für Spur hinterlässt der Herr? Was sind das für Fußstapfen, die er im Land Israel damals zu der Zeit getan hat? Und was kam dabei heraus bei diesen Fußstapfen, bei diesen Wegen? Wir wollen dabei auf drei Dinge ganz besonders auch Acht geben. Drei Dinge, die hier auch erwähnt sind. Sein Komme, das Komme des Herrn, sein Wirke und seinen Segen. Beginnen wir mit dem Komme. In Vers 10, wenn ihr mit mir da hineinschauen wollt, in eure Bibeln, da heißt es, du suchst das Land heim. Und das Wort, was hier steht, das meint nichts anderes als, dass der Herr dieses Land besucht, aufgesucht hat, sich um es gekümmert hat. Und der David, der kann dabei auf eine ganz lange Geschichte zurückblicken, wo der Herr das Volk Israel aufgesucht hat, wo er sich über dieses Volk auch erbarmt hat, sie zu sich gezogen hat und sie auch unterwiesen hat und ihnen geholfen hat, dass sie selber auch sein Wort hören konnte. Und darüber berichtet er auch in diesem 65. Psalm über diesen Segen, den sein Volk auch erfahren durfte. Vers 5 sagt er, glücklich ist der, ne? Wohl dem, glücklich ist der, gesegnet ist der, den du erwählst und zu dir nahen lässt, dass er wohne in deinen Vorhöfen. Wir werden uns sättigen von den Gütern deines Hauses, deines heiligen Tempels. Als der David diesen Psalm geschrieben hat, ob er nun schon König war oder noch kein König war, ganz egal, was für Umstände es auch waren. Eines ist ganz sicher, der David hat auch zu dieser Zeit Kämpfe in seinem Leben gehabt, Probleme gehabt, Schwierigkeiten gehabt, Auseinandersetzungen gehabt. Aber als er sich hingesetzt hat, um diesen Psalm zu schreiben, da hat er gesagt, jetzt möchte ich mal nicht immer nur auf der Spur sein, hinterher denen Fußspuren, die ich hinterlasse. Das ist das, wo wir ganz oft auch uns Gedanken machen. Unseren Weg, unsere Fußspuren. Ach, was wir alles auch in der vergangenen Woche vielleicht auf diesem Weg erfahren habe. Bei dem David ist es ja genauso gewesen. Er hat auch eine Spur hinterlassen, einen Weg gemacht. Da hat er auch viele, viele Dinge erlebt, schönere und weniger schönere. Aber jetzt sagt er, jetzt setze ich mich hin und jetzt schaue ich mir die Spur an, die mein Herr hinterlassen hat. Und da denke ich zurück an mein eigenes Land und alles, was er dort auch getan hat. Nicht nur dieses landwirtschaftliche Jahr, wo er das Land heimsucht und es bewässert und eine Ernte schenkt, sondern ich gehe eigentlich viel weiter zurück und staune über das Wunder, dass Gott sich über unseren Vater Jakob erbarmt hat und ihm einen neuen Namen gegeben hat, Israel, der Stammvater. Und nun unsere Stämme, die Kinder Israels. Ich staune darüber, dass Gott uns aufgesucht hat. Wir waren nicht besser. Die Bibel berichtet es ja auch. Israel ist nicht aus dem Grund aufgesucht worden von dem ewigen, lebendigen Gott, weil es frömmer war. Weil es viel mehr nach Gott sich ausgestreckt hat, ganz und gar nicht. Die Geschichte Israels ist eine Geschichte des Erbarmens des Herrn. Er hat sein Zeugnis aufgerichtet in seiner Gnade und seiner Güte. Und das ist etwas, wo er selbst auch im Blick darauf staunt. Wie glücklich dürfen wir sein, dass wir hinzutreten dürfen. Wenn wir heute Erntedankgottesdienst feiern und wir haben diese schöne Früchte hier vor uns, alles Traube und Tomate und alles, was sonst noch auch da liegt, dann ist es, glaube ich, ganz gut, sich daran zu erinnern und dankbar darüber zu sein, dass Gott zu uns gekommen ist. Das ist eine ganz einfache Sache. Gott ist zu uns gekommen. Gott hat uns aufgesucht. Und er hat sich uns geoffenbart und uns einen Eindruck, ein Verständnis und Erkenntnis gegeben von seinem Erlösungswerk. In diesem Psalm sagt der David, Vers 4, also Psalm 65, Vers 4, Missetaten überwältigen mich, unsere Übertretungen. Und dann sagt er, du wirst sie sühnen. Na, also der David sagt auf der einen Seite, ich und mein Volk, wir sind Sünder. Wir sind also Menschen, die schreckliche Dinge tun, Missetaten, Übertretungen. Da könnt ihr eure Missetaten und eure Übertretungen und ich meine Missetaten und meine Übertretungen euch betrachte. Und ich betrachte sie für mich. Na? Und dann dieses darauf blicke, er wird sie sühnen. Im Alten Testament blickt er die Kinder Gottes in die Zukunft auf den Erlöser, auf den Messias. Ne? Er wird kommen, der verheißene Erlöser, der der Schlange, den Kopf zertreten wird und uns befreien und erlösen wird. Er wird für unsere Missetat Sühnung schaffen. Er wird kommen. Das ist es, was er, der David, feststellt. Er wird kommen. Er hat unser Land besucht. Das festzuhalten und immer wieder neu auch darüber froh zu sein, das ist gar nicht so einfach. Also, man kann sich unwahrscheinlich daran gewöhnen, Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Und wir sagen es und wir singen es und zugleich sind wir aber gar nicht mehr froh. Wir denken an ganz viele andere Sachen, die unser Herz vielleicht beschweren, uns Mühe bereiten, gerade im Augenblick. Aber das schönste und größte Geschenk, welches überhaupt uns gemacht wurde, dass Gott Mensch geworden ist und zu uns sich herabgebeugt hat und zu uns gekommen ist, das ist etwas, was wir vielleicht gar nicht mehr so ja, liebhaben können, als etwas ansehen können, wo wir dankbar sind. Und das ist etwas Wichtiges. Ja. Das muss über allem anderen darüber auch mein eigenes Herz immer wieder neu beeindrucken. Er ist gekommen. Er hat uns heimgesucht. Er hat mich besucht. Er hat mich mit meinem Namen gerufen. Ich hoffe, dass ihr das für euch sagen könnt. Er hat meine Schuld für mich mit ans Kreuz genommen. Missetaten überwältigen mich. Seid ihr von eurer eigenen Schuld überzeugt? Wie leicht kann es uns so gehen, dass wir nur überzeugt sind von der Schuld anderer? Der ist schuld. Das Leben ist so schwer aus dem Grund, weil diejenigen es mir so schwer machen. Aber der David sagt hier, Missetaten überwältigen mich. Ich habe mit mir zu kämpfen, mit meiner eigenen Schuld, mit meinen Übertretungen. Ja? Ich bin es, ich bin der Sünder. Und jetzt freue ich mich darüber, dass er kommen wird, um diese Sünde für mich zu sühnen. Wir blicken zurück. Ich bin froh, dass er für meine Sünde am Kreuz gestorben ist. Sein Kommen, das hat er vor Augen. Aber nicht nur sein Kommen, sondern auch sein Wirken. Und das ist nun ein Wirken, welches eben mit dem, was man in der Landwirtschaft tut, auch uns erklärt wird. Darf ich euch das nochmal vorlesen? Du suchst das Land heim und bewässerst es und machst es sehr reich. Der Strom Gottes hat Wasser in Fülle. Du lässt dir Getreide gut geraten, denn so bereitest du das Land zu. Du tränkst seine Furchen, feuchtest seine Schollen. Mit Regenschauern machst du es weich und segnest sein Gewächs. Er bearbeitet den Boden. Das ist für jeden Landwirt in Israel zu der Zeit Davids das ganz Normale gewesen. Das fängt eigentlich damit an, dass man einen Acker, wenn man ihn bebauen möchte, erst einmal dazu herrichten muss, die Steine aus diesem Feld herauslesen muss. Und Steine gibt es in Israel zu Genüge. Es ist ein Land der Berge und auch zum Teil der Wüsten, nicht? Wir wissen das. Und jetzt muss der Landwirt diese ganzen Steine rauslesen. Und dann muss er anfangen, diesen Ackerboden, der so uneben ist, zu begradigen, zu einzuebnen. Das, was wir hier stehen haben mit dem Befeuchte in Vers 11, du befeuchtest seine Schollen, das meint eigentlich das Niederdrücken der Erde, dass sie richtig eingeebnet wird. Das machen unsere heutigen Landwirte mit ihrer Maschine, mit ihrer Traktore. Da wird das Land bearbeitet und es wird hergerichtet, dass es nicht also so uneben ist, sondern gleich eingeebnet. Und dann wird es erweicht mit den Regengüssen, das macht der Herr auch, damit es eben nicht so hart ist und diese Ackerscholle nicht so, also dann gar nicht in der Lage sind, überhaupt das Getreide, was man dann auch einsät, aufgehen zu lassen. Das ist genau diese Arbeit, die Gott tut, nicht nur in der Landwirtschaft, wenn er dem Volk Israel nun sein Gewächs wachsen lässt und ihm eine gute Ernte gibt, sondern das ist etwas, was er tut, wenn er an dem Einzelnen wirkt, in seinem Herzen, diesen Herzensgrund bearbeitet, das Land zubereitet, diese Steine rausliest. Was hast du für Steine in deinem eigenen Herzen, die dich plagen? Aber wir nicht alle Steine. Ob ich jetzt den Herrn Jesus Christus noch gar nicht kenne und mein ganzes Herz ist einfach nur ein steinernes Herz, dass ich gar nicht in der Lage bin, Gott zu lieben und mich an ihm zu freuen und ihm zu dienen und mit ihm zu leben. Es interessiert mich im Grunde genommen gar nicht so sehr. Ich bin vielmehr an mir interessiert. Oder ob ich schon ein Kind Gottes bin, aber auch immer noch viele Steine in meinem Herzen drin sind. Wenn ihr so diese Jünger euch anschaut im Neuen Testament, wie sie uns beschrieben sind, Jakobus und Johannes werden uns beschrieben als Donnersöhne. Donnersöhne. Sie haben also einmal den Herrn Jesus Christus gesagt, einem Ort gegenüber, wo also er nicht aufgenommen wurde, so wie es eigentlich hätte sein sollen. Da haben sie also gesagt, sollen wir nicht wie beim Elia es so machen, dass da ganz einfach jetzt ein Donner herunterkommt und die bestraft. Ich lese es euch vor, da heißt es, als aber seine Jünger Jakobus und Johannes das sahen, sagten sie, Herr, willst du, dass wir sprechen, dass Feuer vom Himmel herabfallen und sie verzehren soll, wie es auch Elia getan hat? Der Herr hat darauf geantwortet, wisst ihr nicht, welches Geistes Kinder ihr seid? Denn der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um die Seelen der Menschen zu verderben, sondern zu erretten. Was für Steine lagen da noch im Herz von Jakobus und Johannes? Wie viel Härte hatte diese Ackerscholle noch? Ne? Sie sagte, Herr, wenn du willst, dann lass doch Feuer vom Himmel über sie herabfallen. Das Gericht soll sie erreichen. Ne? Sie solle gerichtet werden. Das ist schrecklich, wie sie sich verhalten. Solche Steine kann man im eigenen Herzen haben. Härte. Unbarmherzigkeit. Das ist ganz interessant. Kennt ihr das? Ich kenne das von mir ganz arg gut. Man ist gegenüber anderen unbarmherzig, während man mit sich selber sehr barmherzig ist. Also man kann sich selbst viel durchgehen lassen. Aber anderen gegenüber kann man sehr unbarmherzig sein. Oh, unsere Härte, diese harte Ackerscholle. Wenn der Herr sie nicht bearbeitet, was wird dann daraus? Aber hier steht es beschrieben, hier ist es erklärt, du suchst das Land heim, du bewässerst es, du tränkst seine Furchen, du feuchtest seine Schollen, du drückst sie nieder, du machst sie eben, du machst sie gleich, ne? Gleichmaß, wie uneben sind wir doch noch. Ne? Oder kann ich zum Beispiel den Petrus vor mir sehen, und kann ihn also betrachten als jemand, der sehr von sich selbst und seinem Glaube und seinem Eifer ja auch bestimmt war. So beeindruckt davon, dass er selbst dem Sohn Gottes gegenüber, der Mensch geworden ist, sagen kann, du irrst dich, ich bin viel besser als du denkst. Ja? Das ist also, was er ihm entgegengehalten hat im Matthäus-Evangelium. Da steht es auch beschrieben im 26. Kapitel. Da sagt der Herr Jesus zu ihm und zu den anderen Jüngern, ihr werdet in dieser Nacht alle an mir Anstoß nehmen. Denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Aber nachdem ich auferweckt worden bin, will ich euch nach Galiläa vorangehen. Da antwortete Petrus und sprach zu ihm, das ist jetzt, du irrst dich, wenn auch alle an dir Anstoß nehmen, so werde doch ich niemals Anstoß nehmen. Der war so beeindruckt von sich und seinem Glauben und seinem Eifer, dass er sich das gar nicht vorstellen kann. Ich kann sowas nicht machen. Ich bin so ein treuer Jünger. Ich bin so ein heiliger Christ. Jesus spricht zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Hier spricht der Sohn Gottes, der Mensch geworden ist. Und Petrus antwortet ihm: Und wenn ich auch mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Ebenso sprachen auch die Jünger. Das ist unser Hochmut. Versteht ihr? Das sind wir. Das sind wir. Unsere Überzeugung, was wir für treue Christen sind. Wie gut wir es meinen. Und wir werden den Herrn nie verleugnen. Diese Unebenheit, ne, da ist noch gar nicht ein Gleichmaß da. Noch keine Erkenntnis in der Weise, wie sie sein sollte, über die eigene Verdorbenheit. Ich werde dich nie verleugnen. Du hast nicht recht. Ich habe recht. Ne? Das kommt dabei raus bei dem Petrus. Ne? Auch wenn du der Sohn Gottes bist. Und ich habe das erkannt, dass du der Sohn Gottes bist. Aber du hast nicht recht. Ich habe recht. Ich bin gut. Ne? Oh, das ist etwas, wo wir alle miteinander ganz arg zu kämpfen haben. Dieses selber sich als ein Christ zu betrachten, der also ganz, ganz, ganz treu ist und nie irgendetwas tun würde, was verkehrt ist. Also dieser Hochmut, dieser Stolz, er umgibt mein und euer Herz. Das ist ganz schrecklich. Wenn der Herr Jesus sich nicht über uns erbarmt und uns beisteht und uns hilft, dann kommen diese Steine gar nicht aus dem Acker raus. Und wir sehen sie gar nicht, wir nehmen sie gar nicht wahr. Wir sind genauso blind wie der Petrus und sagen, das stimmt alles gar nicht. Ich bin ein guter und treuer und aufrechter Christ. Ne? Das ist also etwas, wo ganz große Schwierigkeiten da sind, um die sich der Herr kümmert. Er bearbeitet meinen Boden. Ich hoffe, dass ihr das für euch sagen könnt. Es gibt keine andere Hoffnung als die, dass sich der Herr Jesus Christus unser annimmt. Er bearbeitet mein Herz. Und weil er das tut, kann ich zu jemand werde, der dann wirklich auch ihm ähnlich wird. Er bearbeitet mein Herz. Er hält mich in seine Hände. O Herr, dir möchte ich auch treu sein. Der Mose war jemand, der als junger Mann einen Ägypter umgebracht hat. Und dann heißt es später über ihn, dass er, und das möchte ich euch vorlesen, damit ihr selber auch hören könnt, so wird er dann später beschrieben. Aber Mose war ein sehr sanftmütiger Mann, sanftmütiger als alle Menschen auf der Erde. Der Herr hat sich seiner angenommen. Er ist es nicht von seiner Natur her gewesen. Er war von seiner Natur her jemand, der draufschlagen konnte. Und nun nimmt sich der Herr seiner an. Und in der Hand seines Erlösers wird er zu jemand, der sanftmütig wird. Sanftmütiger als alle Menschen auf der Erde. Oder denkt an der Jakob, der Überlister, der Täuscher. Wir lesen diese Geschichte und wir sagen dann manchmal, ach, das ist ja fast nicht zu glauben. Wie kann Gott so jemand gebrauchen? Erwähle Jakob, habe ich erwählt. Und er hat seinen Bruder überlistet. Können wir das nicht auch täuschen, listig sein? Wir können das. Wir können uns selber und anderen was vormachen. Wir können das sehr gut. Und nun weiß der Herr darum und er nimmt sich unser an und hilft uns, dass aus diesem Überlisten am Ende nur noch dieses sich auf den Herrn verlassen wird und ihm vertraue und ganz allein auf ihn auch zu hoffen. Der Jakob war es, der am Ende, als er seine Söhne mit seinem Segen auch, den er vom Herrn geschenkt bekommen hat, versieht, das sagt er mit drin, 1. Mose 49, Vers 18, O Herr, ich warte auf dein Heil. Das ist nun der Jakob, der gelernt hat, mit meiner List und meiner Tücke, mit meiner ganzen Intelligenz und meinem Vermögen, andere Geschicke für mich so, also in die richtige Richtung zu bringen, da erreiche gar nichts. Ich habe es mein ganzes Leben überprobiert. Ich habe mein ganzes Leben versucht, andere zu beeinflussen zu meinem Vorteil. Oder sie sogar mit meiner List und Tücke dazu zu bringen, zu tun, was ich mir wünsche und vorstelle. Aber dann kam der Herr in mein Leben und hat mich verändert. Und jetzt sage ich bloß noch, o Herr, ich warte auf dein Heil. Ich habe gemerkt, dass meine eigene List und Tücke mir gar nichts bringt. Ich gar nicht in irgendeiner Weise da auch etwas verändern kann oder erreichen kann, was nicht der Herr von sich aus mir schenken wollte. So sind wir. Wir sind Menschen, die die Hand des Herrn brauchen, nichts mehr brauchen als die heilenden Hände von dem Herrn Jesus Christus. Nichts mehr brauche als die heilenden Worte des Herrn Jesus Christus. Und doch rennen wir fortwährend ihm davon, die ganze Woche über. Herr, ich habe keine Zeit. Herr, ich muss doch gucken, dass ich selber auch zurechtkomme. Wisst ihr, was am schlimmsten ist? Wenn der Herr jemand rennen lässt, einfach wegrennen lässt, wenn er seine Hand, und damit meine ich jetzt nicht Kinder Gottes, sondern ich meine Menschen, denen er sich gegenüber abwendet, wenn er sie einfach ziehen lässt, er nimmt seine Hand von ihnen und sie sind sich selbst überlassen in ihrer eigenen Verlorenheit und sie rennen nun weiter weg und weg und weg und weg von ihm. Und gehen immer mehr verloren. Das ist das Allerschlimmste. Wenn Gott seine Hand zurücknimmt, das ist schrecklich. Und ich sage es euch, damit ihr für euch diesen einen Vorsatz euch nehmt. Ich möchte bei ihm bleiben. Man kann das mal sagen. Am Anfang seines Lebens mit dem Herrn Jesus Christus, wenn man sich taufen lässt. Ich möchte bei ihm bleiben. Aber da kommen Tage, da ist man dann gar nicht mehr bei ihm. Es sind andere Dinge wichtig. Seid ihr noch in der Hand des Herrn? Kann er an euch arbeiten? Ist er in der Lage, euch weiter zu verändern? Er wird die gleichen Mittel gebrauchen, wie er es immer getan hat, durch die ganzen Jahrhunderte und Jahrtausende hindurch. Es ist sein Wort, es ist sein Geist, es ist seine Gemeinde. Entzieht ihr euch seinem Wort, entzieht ihr euch seinem Geist, entzieht ihr euch seiner Gemeinde, dann seid ihr auf dem allerbesten Weg, in die Irre zu gehen. Das ist etwas, wo wir nicht darüber verhandeln können. Wir brauchen den Herrn mehr, als wir diesen Atem brauchen, durch den wir auch leben können, den Sauerstoff. Wir brauchen ihn unbedingt, sein Wirken an uns. Wir können es nicht ersetzen durch irgendetwas. Und das ist etwas, wo uns wichtig werden muss, sein Wirken. Schaut, ich möchte euch da ermutigen, es heißt in unserem Text im Psalm 65, dass Gottes Strom, Wasser die Fülle hat. Wenn ihr das noch einmal mit mir euch anschauen wollt, in Vers 10, der Strom Gottes hat Wasser die Fülle. Und damit ist das gemeint, das, was eben den Acker belebt, was ihm hilft, auch zu gedeihen. Wenn ich oben meine Pflanze im Arbeitszimmer nicht genügend gieße, was ich eigentlich sehr selten mache, weil ich normal immer viel zu viel Wasser draufschütte. Aber wenn ich das mal versäume, dann gehen diese Pflanzen ein. Ne? Das ist etwas, wo sie brauchen. Sie brauchen dieses Wasser. Und nun sagt der Herr aber uns, ich habe genügend Wasser für dich, damit du leben kannst. Ich habe genügend Leben in mir, dass du wachsen und gedeihen kannst. Er segnet das Gewächs, er lässt es wachsen. Egal, was ihr immer jetzt auch im Augenblick für Situationen habt, wo ihr sagt, also mir reicht es nimmer. Manchmal ist es Geduld, manchmal ist es körperliche Kraft, manchmal ist es seelische Kraft, manchmal ist es Liebe, die man nimmer hat. Manchmal ist es auch etwas wie Freude an der Gemeinschaft, die verloren gehen kann. Das alles, ganz viele unterschiedliche Dinge, wo wir sagen, ach, es reicht bei mir nicht mehr. Dann darf ich euch auf seinen Bach hinweisen, auf seinen Strom. Der Strom Gottes hat Wasser in Fülle. Der gleiche David, der dies sagt, der hat vorher im Psalm 46 im Grunde genommen dasselbe Bild verwendet für eine Situation, wo er sagt, der Herr, er ist es, der uns bewahrt in unseren Nöten, auch wenn die ganze Erde umgekehrt wird und die Berge mitten ins Meer sinken. Dort heißt es in Psalm 46, Vers 5, ein Strom mit seinen Bächen erfreut die Stadt Gottes. Ich habe das im Ohr von einem Bruder in der Bibelschule, der uns das auch so aufs Herz gelegt hat. Es wird nie an seiner Gnade fehlen. Es gibt keinen einzigen Umstand in unserem eigenen Leben, wo es an seiner Gnade mangeln würde. Wo wir sagen könnten von uns aus, Herr, ich habe dich aufgesucht, ich habe gebetet, ich habe gerufen, ich habe in dein Wort gelesen, aber du hast mir nicht geholfen. Du bist mir nicht beigestanden, du hast mir keine Kraft gegeben, du hast mir nicht wirklich auch deine Hilfe zukommen lassen. Das werden wir nie, nie, nie erleben. Nie werden wir das erleben. Gottes Strom hat Wasser die Fülle. Da ist Leben da. Gestern Abend habe ich es gelesen, weil ich lebe, sollt auch ihr leben. Wenn der Herr Jesus Christus stirbt, sterbe ich. Aber weil der Herr Jesus Christus lebt, jetzt und immer da, darf ich jetzt und immer da leben. Das ist Theologie, das ist gute biblische Lehre. Mit ihm lebe auch ich. Mein Leben ist von seinem Leben abhängig. Und weil er so lebendig ist, darf ich lebendig werden. Da ist genügend Gnade dafür. Alles, egal was auch immer ihr für Nöte habt, egal was euch im Augenblick umtreibt, egal was euch sehr zu schaffen macht, wo ihr in der vergangenen Woche gar nicht gut zurechtgekommen seid. Gottes Bach ist voller Wasser. Und es reicht für uns aus, dass wir alles auch haben können und Wachstum auch geschehen kann. Er segnet sein Gewächs, heißt es in Vers 11. Und dieses Gewächs, das ist eigentlich ein Wort, was Spross meint. Was also etwas meint, wo wirklich auch vorangeht. Wo schon als das Wort selbst es beinhaltet, da ist Wachstum, Gewächs, wachsen. Ne? Etwas, was wächst. Und der Herr segnet unser Wachstum. Hoffnung, dass ich wachse, habe ich nicht aus dem Grund, dass ich mich so gut anstrenge. Und so eifrig auch bin. Es ist wichtig, dass das verstanden wird. Warum wachse ich? Wachse ich darum, weil ich mich so bemühe? Wachse ich darum, weil ich ganz treu in die Gemeinde komme, in der Bibel lese, bete? Ist das der Grund, warum ich wachse? Wenn das wirklich auch meine Überzeugung wäre, müsste ich mir selber dann nachher auf die Schulter klopfen und sagen, Andreas, du hast es gut gemacht. Oh ja, wie eifrig warst du, nicht? Deswegen bist du gewachsen. Aber das ist nie der Grund, warum wir wachsen. Wenngleich wir all das brauchen an eigener Verantwortung und eigenem Tun. Aber wachsen tun wir aus dem einen Grund, weil er dieses Wachstum schenkt, weil sein vergossenes Blut, seine Sühnung, seine Erlösung, dieses Wachstum wirkt, weil es der Heilige Geist ist, der uns gegeben ist, mit dem wir versiegelt worden sind, aus dessen Vermöge heraus wir dann auch Wachstum haben dürfen, die Früchte des Heiligen Geistes. Wachstum. Alles Wachstum in meinem und in eurem Leben weist immer nur auf diesen einen Herrn hin. Er hat mich wachsen lassen. Er hat mich hineingepflanzt in die Gemeinschaft mit ihm und durch meine Gemeinschaft mit ihm, durch die Gemeinschaft mit Christus wachse ich nun. Er lässt mir sein Wachstum zukommen. Weinstock und Rebe. Vom Weinstock her wird die Rebe ernährt. Vom Weinstock her erhält die Rebe alles, was sie braucht, um wachsen zu können. Was ich bin und habe und sein darf, das darf ich sein durch Gottes Gnade. Das ist wichtig zu verstehen. Er bewirkt dieses Wachstum. Ich muss zu meinem letzten Punkt kommen. Und möchte den aber auch noch dran nehmen und möchte ihn auch versuchen, euch ganz besonders aufs Herz zu legen. Da heißt es in unserem Text, Vers 12, du krönst das Jahr oder du umkränzt das Jahr. Das heißt also, es ist wie ein Kranz, der um das ganze Jahr herum sich auch legt und dieses Jahr umgibt. Mit deiner Güte. Die Güte Gottes umgibt das ganze Jahr. Das sagt der David als jemand, der mehr als eine körperliche Wunde und mehr als eine seelische Wunde auch mit sich herumgetragen hat. Und jeden Tag kamen neue körperliche und seelische Wunde dazu. Jeden Tag kamen die neu hinzu. Kämpfe, Auseinandersetzungen als Krieger, als Soldat, als General, als Verfolgter, als jemand, in dessen Familie ganz schreckliche Dinge geschehen sind. Und jetzt sagt er, Herr, wenn ich auf dich schaue, du umgibst mich mit deiner Güte, als wäre das ein Kranz, der um mich herum geflochten ist. Und jeder Tag, jeder neue Tag, den ich erlebe, ist ein Tag, wo ich von deiner Güte umgeben bin. Das ist die Krönung, das ist eigentlich das, wo er im Grunde festhalten will. Das ist etwas, wo, wo er darüber staunt. Normalerweise sollten wir umgeben sein von Gericht, weil wir Gericht verdient haben. Das haben wir wirklich verdient mit unserer Sünde. Gericht und Verlorenheit, Verderben, das haben wir verdient. Das könnten wir zu Recht sagen, das habe ich verdient. Aber dass wir umgeben sind von seiner Güte, wie mit einem Kranz. Und diese Güte uns also so arg auch beansprucht und vereinnahmt und durchdringt, dass sie in ihrer großen Kraft unser Leben segnet. Das ist etwas, woran der Herr uns am Erntedankgottesdienst erinnern möchte. Schau auf meine ganze Güte, mit der ich dich umgebe, das ganze Jahr über. Schau darauf, betrachte sie, sei dankbar dafür. Und jetzt nicht nur für das Schnitzel und für Pommes frites oder was weiß ich was, Spätzle oder auch Gemüse oder auch, was man alles dann auch gerne eben trinkt, Sprudel und Saft und was weiß ich sonst noch, sondern eigentlich, und da bin ich mir sicher, da ging es dem Herrn ganz besonders darum, wenn er von seiner Güte spricht, dann ist es diese Gnade um des Herrn Jesus Christus willen. Schau dir diese Güte an, die ich auf dich kommen lasse, und schau dir den Zorn an, den ich auf meinen Sohn habe kommen lassen. Schau dir die Vergebung an, die du empfangen darfst, und schau dir ihn an, der für dich zur Sünde gemacht wurde, damit deine Schuldschrift ausgelöscht werden kann. Schau dir diese Güte an. Ich bin davon überzeugt, dass wir nie gütig werden können, wenn wir nicht fortwährend diese Güte Jesu Christi vor Augen haben. Ein Christ kann hart und unbarmherzig werden, lieblos, nicht mehr bereit zu vergeben, nicht mehr bereit, gütig zu sein, nicht mehr bereit, dadurch aufzufallen, dass er sagt, ich möchte, dass alle Menschen um mich herum, denen ich begegne, meine Güte selbst auch erfahre, die der Herr mir geschenkt hat. Geht es euch nicht auch so? Ist das nicht ein fortwährender Kampf, in dem wir stehen? Oh, ich möchte am liebsten auf den Tisch schlagen. Am liebsten möchte ich mal allen meine Meinung sagen. Am liebsten möchte ich mal es ganz klar machen, was hier alles so verkehrt ist. Aber Güte, Barmherzigkeit. Der Paulus sagt, sie haben mich alle verlassen. In meiner Verhandlung ist mir gar niemand beigestanden. Sie haben mich alle verlassen. Diese ganze Christen, die anderen, die sind alle weg. Und er sagte, aber es werde ihnen nicht zugerechnet. Das sagt er damit, ich habe keine Liste, sondern eine geheime Liste, wo ich all diese Sünde mir aufgeschrieben habe und mir jetzt auch immer wieder angucke. Das hat er mir gemacht. Da hat er mich verlassen. Da hat er an mir versagt. Ne? Und jetzt werde ich das also ihm anrechnen. Nein, er sagt, sie haben mich verlassen, aber es soll ihnen nicht angerechnet werden. Güte. Paulus war jemand, der von der Güte des Herrn umgeben war, wie mit einem Kranz, und der nun selber auch in seinem eigenen Herzen diese Güte anderen gegenüber auch zeigen konnte. Mit was krönen wir unser Jahr? Was ist es, was wir ganz dringend hinterlassen wollen? Was ist unser Erbe, was wir anderen zurücklassen wollen? Ist es unsere Gerechtigkeit? Ist es unsere Heiligkeit, unseren Anstand, unsere gute Werke und all das, was wir Tolles geleistet haben, unseren guten Ruf, unser Verdienst, unsere guten Taten? Oder ist es die Güte des Herrn? Ist es das Evangelium? Ist es der Herr Jesus Christus selbst? Wenn ich aus einem Raum hinausgehe, welchen Wohlgeruch möchte ich hinterlassen? Den Wohlgeruch Christi? Das wäre wunderbar. Das wäre wunderschön, wenn uns das ein Anliegen wäre. Ich möchte, wo ich hinkomme, Christus immer mit dabei haben. Er soll seinen Duft geben. Das sagt also die Braut im Hohelied. Ne? Sulamit sagt es, meine Narbe oder Narbe gebe ihren Duft. Ja? Den Wohlgeruch des Herrn Jesus Christus, ihn auszuströmen, seine Güte. Ich habe eigentlich gar keine Zeit mehr und trotzdem möchte ich, wenn ich von diesem Segen des Herrn spreche, von der Krönung, die eigentlich seine eigene Güte auch darstellt, möchte ich noch von dem reden, was hier steht, diese Fußstapfer, die vor Fett auch triefen. Da heißt es in Vers 12, deine Fußstapfen triefen von Fett. Und das wird das Letzte sein, was wir heute Morgen machen. Wenn ihr mit mir noch das Lukas-Evangelium aufschlagen wollt, dann möchte ich euch kurz zeigen, wie diese Fußstapfer des Herrn Jesus Christus, als er, der Sohn Gottes, Mensch wurde, wie sie von Anfang an vor Fett getroffen haben. Ganz außergewöhnliche Dinge sind geschehen. Ein Kind im Mutterleib, welches eigentlich, so denkt man doch, noch gar nicht in der Lage ist, irgendetwas zu verstehen, irgendetwas zu begreifen. Dieses Kind im Mutterleib tut bei der Begegnung mit dem Herrn vor Freude hüpfen. Ich lese es euch vor. Lukas 1 steht es also beschrieben, da heißt es, und es geschah, als Elisabeth den Gruß der Maria hörte, da hüpfte das Kind in ihrem Leib und Elisabeth wurde mit Heiligem Geist erfüllt. Die Fußspuren des Messias, des Erlösers, des Herrn Jesus Christus. Hier kommt er und Johannes der Täufer im Leib seiner Mutter wird von diesem Segen ergriffen. Wisst ihr, das war ja nicht irgendwo ein Wunderkind, wo nun ganz besondere Fähigkeiten gehabt hätte und jetzt schon als so ungeboren alles wahrgenommen hat. Nein, 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 es ist Gottes Wirke gewesen. Der Heiland, der Erlöser, der Messias, der Sohn Gottes wird Mensch. Und nun erfährt Johannes der Täufer noch, bevor er geboren wurde, in unserem Sprachgebrauch geboren wurde, diese Gnade, dass er im Mutterleib vor Freude hüpft, so heißt es hier, und sich an diesem Herrn freut. Was für ein Segen. Diese Fußspuren. Wenn wir weitergehen in diesem gleichen Kapitel, Lukas Evangelium, da heißt es dann von der Maria, die diese Fußspuren des Heilandes auch in ihrem eigenen Leben in besonderer Weise auch erfahren durfte, gezeugt vom Heiligen Geist durfte sie dieses Kind austragen. Sie war wirklich die Mutter. Lukas 1, 46 heißt es, und Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn. Und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter, dass er angesehen hat die Niedrigkeit seiner Magd, denn siehe, von nun an werden mich glückselig preisen alle Geschlechter. Denn große Dinge hat der Mächtige an mir getan und heilig ist sein Name. Oh, diese Fußspuren des Erlösers, sie kamen in ihr Leben, in ganz, ganz besonderer Weise. Sie durfte die Mutter sein. Und sie wird reichlich gesegnet. Und nur ein paar Tage später wird also der Herr Jesus Christus dem Simeon vorgeführt. Da heißt es in Kapitel 2 vom Lukas-Evangelium das dritte Beispiel von diesen gesegneten, von Fett triefenden Fußspuren. Simeon, Lukas 2, Vers 26. Und er hatte vom Heiligen Geist die Zusage empfangen, dass er den Tod nicht sehen werde, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen habe. Und er kam auf Antrieb des Geistes in den Tempel, und als die Eltern das Kind Jesus hineingebrachten, um für ihn zu tun, was der Brauch des Gesetzes verlangte, dann nahm er es auf seine Arme, lobte Gott und sprach: Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort, denn meine Augen haben dein Heil gesehen. Oh, was war es für ihn, für ein Segen. Wie viel tausend Jahre sind seit der ersten Verheißung seines Kommens vergangen? Und wie viele Generationen haben darauf gewartet, dass diese Verheißung 1. Mose 3, Vers 15 in Erfüllung geht? Und nun geht sie in Erfüllung. Und Simeon darf ein Zeuge sein. Der Erlöser, der Messias, ist geboren worden. Und er trägt ihn in seine Hände. Nun haben meine Augen dein Heil gesehen. Nun, die alle sind schon beim Herrn, die Maria, der Simeon, Johannes der Täufer. Aber ich möchte euch das mit als Ermutigung mitgeben. Seine Fußspuren triefen heute noch von Fett, von seinem Segen. Und das ist etwas, wo er euch schenken möchte, wo er euch geben möchte. Seid ihr in seiner Fußstapfe? Folgt ihr ihm in diesen Fußstapfe, kann es gar nicht ausbleiben, dass ihr von dem Fett, von diesem Segen ergriffen werdet. Bei Jesus zu sein und mit Jesus zu leben, bedeutet, in diesem Segen zu leben und diesen Segen im Leben auch zu erfahren. Für euren ganzen Weg gibt es genügend Segen. Bleibt nur auf dem Weg ihm hinterher in seiner Fußstapfe. Seine Fußstapfe triefen vor Fett. Manches Mal geht es uns so, dass wir sagen, mein Weg ist im Augenblick ein schwieriger Weg. Also das ist bei uns ja alle auch der Fall, dass wir so denken, mein Weg ist ein schwieriger Weg. Und wir empfinden das so vom Gefühl her, wir empfinden das aber auch vom Verstand her so, weil wir sagen, ach, das sind so große Schwierigkeiten, in denen ich mich befinde. Und doch, von der Bibel her, von der Wahrheit her, von der biblischen Lehre her, müssen wir sagen, ich bin als Kind Gottes, wenn ich auf dem Weg Jesu gehe, immer einer, der in diesem Segen leben darf. Was auch immer also meine ganze Empfindungen sind, meine Gedanken sind, der Segen ist da, weil der Herr da ist. Das ist Glaube, ne? Das gilt es zu lernen. Der Gerechte lebe aus dem Glauben. Wir leben nicht von dem her, was wir empfinden oder auch manchmal so uns für Gedanken machen, wo wir sagen, ach, so verstehe ich jetzt mein eigenes Leben, sondern wir leben von unserer Beziehung zu Jesus Christus, und wenn wir ihm folgen, wissen wir, weil seine Fußstapfen sind, die gesegnet sind mit Fettriefe, darf mein Leben ein gesegnetes sein, jetzt in dem Augenblick, wo ich mich auch gerade befinde. Egal, ob ich krank oder gesund bin, arm oder reich bin, gefangen oder frei. Egal, ob ich eine glückliche Familie habe, in dem Sinn, dass alles gut läuft, oder eine Familie, wo Nöte da sind, Schwierigkeiten da sind. Egal, ob ich umgeben bin von Nachbarn, die mich lieben oder hassen, das ist alles nicht das Entscheidende. In seiner Fußstapfe heißt, in seinem Segen zu leben. Bei ihm zu sein heißt, wirklich gesegnet zu sein. Das möchte der Herr euch aufs Herz legen. Wenn ihr das für euch auch im Glaube ergreift, dann ist das für euch was ganz Automatisches, dass ihr sagt, oh, ich möchte auch heute bei ihm sein. Ich möchte mir Zeit nehmen, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Ich möchte diesen Segen heute für mich ergreifen, im Glaube. Möge der Herr uns dazu helfen. Ich möchte am Schluss mit uns gemeinsam still werden und beten. Oh, wie schön hat der David dies aufgezeichnet, Herr, in diesem 65. Psalm, wie du in dem landwirtschaftlichen Jahr in Israel so herrlich gewirkt hast. Und er sagt nicht, es ist das Geschäft der Bauern gewesen, sie haben ihren Pflug angesetzt und sie haben das alles gemacht, sondern er sagt, du bist es. Du segnest das Gewächs, du ebnest auch die Ackerfurche, du befeuchtest sie, du bewässerst sie, du lässt sie wachsen und gedeihen und Frucht bringen. O Herr, so ist es in unserem eigenen Leben auch. Manches Mal stehen wir da und wir sind so stolz über uns und was wir alles schon geschafft haben. Und dann musst du uns an die Seite nehmen und musst uns ganz neu zeigen, ich bin es. Alles Gute kommt von mir. Es ist mein Segen, den ich am Kreuz für dich erworben habe, durch mein Blut, welches ich vergossen habe für dich. Herr, hilf, dass wir das nie vergessen, dass wir nicht von uns überzeugt sind, sondern von dir überzeugt sind, dass wir in unserer Gemeinschaft mit dir wachsen, in deiner Fußspuren weitergehen, in deinem Segen weiterleben und andere an diesem Segen teilhaben lassen. Amen.